Man die Schuld gut abschieben, aber ihr wart unschuldig. Dankeschön. Okay, also mit den Stühlen, eine neue Gemeinde, die gegründet wurde mit Kirchenbänken, die wollten sie streichen, kurz nach dem Krieg, waren Farben knapp und man hat dann von irgendjemandem Farben geschenkt bekommen, hat die Kirchenbänke gestrichen. Was man nicht wusste war, das waren Farben auf Teerbasis. Die Leute saßen also im Gottesdienst, durch das Sitzen wurden die Stühle, also die Bänke warm. Und dann kam es irgendwann, dass sie alle zum Lied aufstehen sollten und kam von den Bänken nicht mehr weg, weil alle festgeklebt waren und dieser Gottesdienst war gelaufen. Das war also ein Hin und Her. Das war dann so ähnlich wie in diesem Stück. Das war für so einen Eröffnungsgottesdienst ein großes, auf jeden Fall war es lustig für die, die zugeschaut haben und nicht festgeklebt waren. Für die anderen war es nicht so schön. Aber das Thema ist ja nicht das Festkleben auf den Stühlen, sondern etwas anderes. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht zu Beginn der Predigt, damit ihr mal so ein bisschen versteht, wie Versuchung aussehen kann. Also das mit den Süßigkeiten fand ich auch schon versuchend genug. Da werden Hunde trainiert. Die Hunde sollen also lernen, ihrer Versuchung nicht nachzugeben, die Katze zu jagen, sondern die sollen also lernen, auf Befehl sitzen zu bleiben. Die Katze muss das schon ein paar Mal mitgemacht haben und gute Erfahrungen gemacht haben. Die schreitet da sehr sicher voran. Also es scheint zu klappen, dass man Hunde so trainieren kann. Die Katze sieht auf jeden Fall sehr zuversichtlich aus. Ich fand das Bild sehr aussagekräftig. Man kann also Versuchungen widerstehen, wenn man sich Mühe gibt. Wenigstens Hunde können das. Ob wir das können, sehen wir noch. Was ist eine Versuchung? Ich habe mal nachgeguckt. Eine Versuchung ist also der Anreiz oder die Verleitung zu einer Handlung, die einem reizvoll erscheint, die man gerne tun würde, die aber nicht angemessen ist, die sozialen Normen widerspricht oder die sogar verboten ist. Aber man überlegt eben doch, ob man dem nicht nachgeben kann. Und das Thema ist heute, wie kann man den Versuchungen widerstehen? Ich habe zwei Hauptgedanken. Den ersten, wenn ihr mal weitermacht, habe ich überschrieben, vertraue weiterhin Gott. Das muss ich ein bisschen erklären. Wir haben ja vor zwei Wochen angefangen mit Josef, haben also gehört, wie wir es jetzt auch schon gehört haben, dass also Josef bevorzugt wurde, seine Brüder ihn in die Sklaverei verkauft haben. Und man muss sich so vorstellen, Josef hatte ja die Träume von Gott bekommen, die hat er sich ja nicht selber ausgedacht, sondern die Träume von Gott, dass seine Brüder, seine Eltern sich vor ihm verbeugen werden, dass er also irgendwann mal ein Großer werden wird. Und jetzt ist er in der Situation, wo er sich vor anderen Leuten verbeugen muss. Er ist in der Knechtschaft gelandet, er ist Sklave. Also zu dem, was er geträumt hat, erlebt er das genaue Gegenteil. Nicht die Menschen verbeugen sich vor ihm, sondern er muss sich jetzt vor Menschen verbeugen, die er vorher gar nicht kennengelernt hat, vor Menschen, die ihm nicht unbedingt immer gut gesinnt sind. Und man könnte sagen, Josef war in der Situation, wo er mal sagen muss, der Segen, der ihm so verheißen ist, der ist ganz weit weg. Also von dem erlebt er im Moment nichts oder fast nichts. In so einer Situation kann man manchmal an den Punkt kommen, dass man eben fragt, Gott, wo bist du? Man kann versucht sein, so wie die Frau von Hiob, dass ihr Mann sagt, sage Gott ab und stirb. Der hat dich sowieso vergessen, der hat dich im Stich gelassen. Schau mal an, wo du gelandet bist, das kann doch nicht richtig sein. In so einer Situation hätte Josef sich befinden können. Er hätte also verzweifeln können, er hätte mutlos werden können. Aber das Interessante an Josef ist, dass er dieser Versuchung nicht nachgegeben hat, sondern auch in dieser Situation als Sklave tut er etwas, was ihn auf positive Art und Weise auszeichnet. Er bleibt Gott treu durch die Art und Weise, wie er eben wirkt. Wir lesen in unserem Text, wenn ihr einmal weiterklickt, 1. Mose 39, die Verse 1 bis 4. Die Ismaeliter hatten Josef nach Ägypten gebracht. Sie verkauften ihn an den Ägypter Potiphar, den Hofbeamten des Pharaos und Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Und jetzt geht es interessant weiter. Der Herr half Josef. Ihm glückte alles, was er unternahm. Er durfte im Haus arbeiten und Potiphar sah, dass der Herr ihm Erfolg schenkte. Deshalb bevorzugte er ihn vor allen anderen Sklaven und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er setzte Josef zum Hausverwalter ein und vertraute ihm seinen ganzen Besitz an. Interessant, der Potiphar, ein mächtiger Mann, der merkt, mit dem Josef ist, an dem ist irgendwas Besonderes. Alles, was der anfasst, wird zu Gold, sage ich mal. Gott lässt es ihm gelingen, Gott segnet ihn und selbst Potiphar merkt, dass da hinter dem Josef eine Macht steht. Ob der mit Gott was anfangen konnte, weiß ich nicht, aber dass hinter ihm jemand steht, der ihm eben zur Seite steht. Und er merkt, dadurch, dass der gesegnet ist, werde ich selber auch gesegnet. Der ist also nicht dumm. Dann geht unser Text weiter, die Verse 5 und 6. Von da an ließ der Herr bei Potiphar alles besonders gut gelingen. Die Arbeiten im Haus waren erfolgreich, es gab eine gute Ernte, die Viehherden vergrößerten sich. Potiphars Vertrauen wuchs, er ließ Josef freie Hand, kümmerte sich selbst um nichts mehr, außer um seine eigenen Speisen. Also man könnte sagen, eine Erfolgsgeschichte, aus dem Sklaven wird ein erfolgreicher oberster Diener, eine gute Position erarbeitet er sich. Man denkt, wenn die Geschichte so weitergeht, wäre schön. Aber wir wissen, dass die Geschichte nicht so weitergeht. Am Ende des Kapitels landet Josef im Gefängnis. Also gerade hat er sich einigermaßen hochgearbeitet als Sklave. Wir werden das gleich noch hören. Dann kommt er ins Gefängnis, unschuldig. Und spätestens da hätte er wieder sagen können, Herr, ich habe mir so Mühe gegeben und trotzdem, jetzt bin ich schon wieder im Knast gelandet, tiefer kann ich kaum fallen. Aber auch da ist Josef ein interessanter Typ, liest nämlich weiter im Text. Aber der Herr war auf Josefs Seite und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgestimmt war. Josef wurde zum Aufseher über die Gefangenen ernannt. Er war nun verantwortlich für alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter brauchte sich um nichts mehr zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Fällt euch es auf? Zweimal die gleiche Geschichte. Zweimal merken die heidnischen Ägypter, dass Gott diesen Mann segnet und vertrauen ihm vollkommen und geben ihm eigentlich die Verantwortung über alles, was ihre Aufgabe wäre, weil sie merken, der macht das so erfolgreich, so gut können wir es gar nicht tun. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Man könnte ja sagen, Josef hat ja eigentlich alles richtig gemacht. Also der hat Gott ernst genommen, der hat Gottes Wort befolgt und trotzdem geht es ihm nicht gut, wenigstens nicht zuerst, sondern er landet einmal als Sklave, dann im Gefängnis als Gefangener ziemlich weit unten. Vielleicht kennst du das auch, dass man manchmal, das schaffen wir nicht immer, aber manchmal das getan hat, was Gott will. Wir haben uns Mühe gegeben, Gott hat uns gesegnet, wir haben das umgesetzt, was Gott wollte, was wir in seinem Wort gelesen haben. Und dann müsste man doch denken, jetzt kommt der Segen und manchmal erlebt man vielleicht das Gegenteil. Dass man keinen Segen erlebt, sondern vielleicht noch eine aufs Dach kriegt, ungerecht behandelt wird. Und dann könnte man versucht sein zu denken, Herr, warum? Ich habe doch alles so gemacht, wie du willst. Ich finde, man kann lernen, was dem Josef geholfen hat, ebenso nicht zu handeln. Ich finde an ihm zwei Dinge, die ihm geholfen haben, anders damit umzugehen. Das erste war, dass Josef sich entschieden hat, an Gott festzuhalten, trotz dem, was ihm geschehen ist. Der hat sicher nicht alles verstanden, aber er sagt später gegenüber der Frau des Potiphar, wieso sollte ich gegen Gott sündigen? Dass Gott bei ihm ist, dass er in Beziehung zu Gott lebt, war ihm bewusst. Er entscheidet sich, an Gott festzuhalten, zu sagen, ich gehe den Weg des Glaubens, auch wenn das manchmal schwer wird. Ich verstehe Gott vielleicht nicht, ich halte aber daran fest. Wisst ihr, Josef hat etwas verstanden, was wir Christen auch verstehen sollten, nämlich wir sehen nur bis zum Horizont und Gott sieht weit darüber hinaus. Der sieht Dinge, die wir gar nicht verstehen, der kann Situationen einordnen. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Ältestenkreis am Donnerstag, hättet ihr mal erleben müssen. Wir mussten einen Vogel retten im Ältestenkreis. Weil es so warm war, hatten wir gelüftet. Plötzlich war ein Vogel, ich glaube, es war eine Amsel, bei uns im Ältestenkreis. Das kommt nicht oft vor, dass wir Vogelbesuch haben. Und die Amsel wollte nicht mehr raus. Das war ein witziger Ältestenkreis, kann ich euch sagen. Alle Ältesten auf Vogeljagd. Hinterher habe ich gelesen, wir haben es falsch gemacht. Wir hätten alles abdunkeln müssen, wäre in dem Raum gar nicht gegangen. Wir hatten auch ein bisschen Angst, dass er hier reinfliegt. Da hätten wir noch nicht mehr rausgekriegt. Auf jeden Fall nicht so schnell. Was haben wir gemacht? Wir haben versucht, den Vogel zu fangen im Raum. Das hat eine Weile gedauert. Ihr könnt euch nicht vorstellen, der wollte sich einfach nicht fangen lassen. Wir hatten die Absicht, ihm Gutes zu tun, aber diese Amsel hat es nicht verstanden und ist immer weggeflogen. Unter den Schrank mussten wir sie vorsichtig natürlich unter dem Schrank wieder rausscheuchen. Also wir haben 10 Minuten oder so, 7, 8 Minuten, bis es dann doch gelungen ist, mit harter Mühe und viel Schweiß, diesen Vogel zu fangen, ihn aus dem Fenster rauszulassen, Fenster zu schließen, der wollte wieder rein, Gott sei Dank haben wir das Fenster zugemacht. Aber das Interessante ist, der Vogel hat unsere gute Absicht nicht begriffen. Und wisst ihr, manchmal sind wir Menschen wie diese Vögel, dass Gott einen Plan mit uns hat und wir uns dagegen wehren und nicht verstehen, warum. Und Gott denkt, ich weiß nicht, ob er so denkt wie wir, Mensch, warum bist du nicht einfach und lässt dir helfen? Der Vogel hat es nicht verstanden. Ich hoffe, wir sind manchmal einsichtiger. Wisst ihr, manchmal wirkt Gott auf eine Art und Weise, die wir so gar nicht im Blick haben. Bei dem Josef war das so, dadurch, dass er Sklave wurde, also Gott hat diesen Weg für ihn nicht gewählt, aber hat ihn gebraucht. Dadurch, dass er Sklave bei so einem hohen Beamten wurde, konnte Josef ägyptisch lernen, der konnte ägyptische Kultur kennenlernen, der hat etwas an Wissen sich aneignen können von den Ägyptern. Dadurch, dass er ins Gefängnis gekommen ist, hat er die Möglichkeit gehabt, die richtigen Leute kennenzulernen, die ihm nachher halfen, aus dem Gefängnis rauszukommen. Er lernt im Gefängnis den Mundschenk kennen und dieser Mundschenk ist es, der ihn später beim Pharao ins Gespräch bringt und der Pharao ihn daraufhin aus dem Gefängnis entlässt. Und hätte man den Josef zu der Zeit gefragt, ob er das verstanden hätte, hätte er gesagt, ich habe keine Ahnung, warum ich hier bin, aber ich vertraue Gott trotzdem. Ich erzähle euch ein Beispiel von einer befreundeten Familie von uns aus der alten Gemeinde in Bad Eilsen. Das finde ich auch so ein Beispiel, wie Gott manchmal wirkt. Der Mann ist Ingenieur, der hat in Minden bei einer Firma, wollte er gerne unterkommen, die haben ihn damals nicht genommen, weil sie so viele Leute hatten. Dann ist er bei der Konkurrenzfirma, sage ich mal, eingestiegen, hat dort gearbeitet. Mit seiner Frau in der Gemeinde waren sie sehr zufrieden. Dann haben sie ein Haus sich gekauft, weil sie gerne Kinder wollten und genug Platz, haben sich ein Haus gekauft. Und kurze Zeit nach dem Hausbau hat man ihm gekündigt. Und das war für ihn sehr schwierig, aber was er gemacht hat und was ich sehr bewundert habe, er hat aus dieser Not ein Gebet gemacht, er hat das in die Gemeinde getragen, hat gesagt, betet dafür, dass Gott uns irgendwie hilft, weil sie einfach nicht wussten, wie es weitergeht, ob sie wieder umziehen müssen, das Haus verkaufen müssen, wie es weitergeht. Das hat eine Weile gedauert, ungefähr bis zum Ende des Arbeitslosengeldes, aber dann hat er eine Stelle gekriegt und jetzt ratet mal wo. Bei der Stelle, bei der Firma, wo er zuerst eigentlich hin wollte, er hat besseres Gehalt bekommen, bisschen wenigstens, und war da, wo er eigentlich hin wollte. Und Gott hat ihm auf eine Art und Weise, wie er es sich nicht hätte vorstellen können, Türen und Toren geöffnet. In dieser Situation konnte er nur Gott vertrauen und sagen, Herr, ich weiß nicht wie, aber ich halte an dir fest. Das können wir von Josef lernen. Ich habe einen Bibelvers dazu mitgebracht, in Römer 8, Vers 28. Da schreibt Paulus, wir wissen aber, dass denen, die Gott dienen, alle lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Willen berufen sind. Da steht zum Besten nicht zu dem, was wir als gut finden. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Da steht nicht, Gott tut das, was ich gut meine, sondern was mir zum Besten dient, das wird er uns geben. Und ich möchte einfach Mut machen, das von Josef zu lernen. Und Josef lernt auch noch ein zweites an dieser Stelle. nämlich dass Gott trotz dieser komischen Situation die ganze Zeit bei ihm ist. Also wenn man diesen Text liest, man überliest das, aber viermal wird extra erwähnt, dass Gott bei Josef ist. Wir schauen es einmal an, 1. Mose 39, Vers 2. Der Herr war mit Josef, als er zu Potiphar kommt. Dann in Vers 3. Und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war, also dass Gott mit ihm war. Dann im Gefängnis in Vers 21. Aber der Herr war mit ihm im Gefängnis. Und nochmal in Vers 23. Der Herr war mit Josef und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Also trotz dieses komischen Weges hat Gott den Josef nie vergessen. In der Grube, als seine Brüder ihn in den Brunnen geworfen haben, war Gott bei ihm. Als die Karawane mit ihm nach Ägypten gereist ist, war Gott mit ihm. Als er als Sklave bei dem Potiphar arbeiten muss, war Gott bei ihm. Und selbst im Gefängnis war Gott die ganze Zeit bei ihm. Und das ist eine wichtige Wahrheit, die Christen lernen müssen und können und sollen, dass Gott nicht nur dann bei uns ist, wenn es gut ist, sondern manchmal gerade dann, wenn es schwierig wird. Dass er uns dann eben besonders zur Seite steht. Der Theologe Theo Lehmann hat das mal gesagt, Gott ist dem Josef nicht nahe, bei so einem religiösen Trip oder bei einem feierlichen Orgelkonzert, hat er gesagt, sondern unter den Schreien der Gefangenen in den Tiefen eines verlausten Gefängnisses, hat er gesagt. Und er hat geschrieben, gerade wenn wir unter unseren allen Möglichkeiten sind, wenn wir denken, es geht nicht weiter, hat er gesagt, da ist Gott in der Angst, in der Hoffnungslosigkeit und im Leiden dem Josef besonders nah. Wisst ihr, wir mögen schöne Gottesdienste, das ist auch gut, aber Gott ist dir nicht nur nah, wenn der Gottesdienst schön war, sondern ist dir auch nah, wenn dir das Wasser mal bis hier oben steht oder vielleicht sogar noch höher. Und das ist etwas, was wir mitnehmen dürfen von Josef. In unserem Text ist noch von der zweiten Versuchung die Rede und da möchte ich über die richtigen Schritte reden, die wir gehen können. Stellt euch vor, der Josef ist ja nicht nur Sklave bei Potiphar, der Potiphar ist verheiratet, er hat eine Frau, die war auf irgendeine Art und Weise unzufrieden und der Josef war jetzt scheinbar besonders schön. Da heißt es in unserem Text, Josef sah sehr gut aus, das bemerkte auch Potiphars Frau. Schlaf mit mir, forderte sie ihn auf. Und dann nochmal weiter in Vers 10. Potiphars Frau ließ nicht locker, jeden Tag redete sie auf Josef ein, er aber hörte nicht darauf und ließ sich nicht von ihr verführen. Man nimmt an, dass Josef zu der Zeit 17, 18 Jahre alt war, wenn die Hormone so richtig in Wallung sind, sag ich mal, und er bekommt das Angebot dieser Frau, die ihn überredet, die sich Mühe gibt, wirklich anstrengt, ihn ins Bett zu bekommen. Und da steht, und Josef widersteht dem. Das finde ich sehr erstaunlich. Und man kann von ihm etwas lernen, wie er das geschafft hat. Ich möchte jetzt ein paar hilfreiche Schritte nennen, wie man mit Versuchung umgehen kann. Und ich möchte das nicht eingrenzen auf, wie hier, sexuelle Versuchungen, wie Ehebruch. Das kann auch sein, wenn du in der Schule bist, dass Leute über dich einen Hasskommentar geschrieben haben und dann ist man versucht, vielleicht mit der gleichen Gehässigkeit zu antworten und diesen anderen Menschen auch fertig zu machen. Oder man ist vielleicht versucht, bei der Firma, in der Arbeit, wo man ist, etwas zu tun, was nicht in Ordnung ist, damit man vielleicht besser dasteht, damit man bemerkt wird. Versuchungen gibt es auf vielerlei Arten und Weisen, aber man kann von ihm lernen, wie man damit umgeht. Das Erste, was er tut, unverzüglich Nein sagen. Da heißt es dann in Kapitel 39, Vers 8, aber Josef weigerte sich. Der Josef hat sich geweigert. Warum ist das so wichtig? Weil Menschen in der Gefahr stehen, mit der Gefahr manchmal zu spielen. Also so ein bisschen gucken, wie weit man gehen kann, ohne dass man runterfällt. Es gab bei Facebook Bilder, warum Frauen länger leben als Männer, weil Männer manchmal in der Gefahr stehen, mit ihrem Leben zu spielen. Ich habe euch mal drei Bilder mitgebracht. Da steht so ein Arbeiter da oben auf einfach zwei Latten. Die meisten Frauen würden das wahrscheinlich nicht so tun. Auf jeden Fall, manche Männer machen das. Ihr, das kann man nicht so gut kennen. Das Gestell, der Leiter steht auf drei oder vier Tischen, die er übereinander gestellt hat. Und dann noch auf dem Hocker. Das ist äußerst unangenehm. Das nächste Bild ist auch nicht schlecht. Ein Swimmingpool und im Swimmingpool zwischen zwei Badelatschen eine Steckdosenleiste mit Strom. Eigentlich wünscht man den Männern fast, dass sie mal erleben, dass das nicht schön ist, aber wer sowas tut, spielt mit seinem Leben. Also das ist nicht mutig, das ist dämlich. Also da kann man nichts anderes zu sagen, als das ist dämliches Verhalten. Und wisst ihr, manchmal sind wir Christen auch, entschuldigt, wenn ich das so sage, dämlich. Wir spielen mit der Versuchung so lange, bis die Versuchung mit uns spielt. Wir spielen mit der Sünde, bis die Sünde uns zum Spielball macht. Jemand hat mir gesagt, wenn man der Sünde eine Tür öffnet, die Tür ein bisschen öffnet, dann stellt der Teufel den Fuß dazwischen und dann kriegt man den auch nicht mehr so schnell weg. Und darum kann man von Josef eben lernen, manchmal einfach Nein zu sagen. Das ist schwerer, als es klingt. Spurgeon hat einmal gesagt, Nein zu sagen wird für dich von größerem Wert sein, als in der Lage zu sein, Latein zu lesen. Verzeiht, wenn ihr Lateinlehrer seid, aber er hat gesagt, das Wort Nein ist für uns Christen manchmal wichtiger, als irgendwie eine besondere Fähigkeit zu haben. Was lernt man von ihm noch? Ein zweites, mach dir vorher die Kosten bewusst. Wisst ihr, wenn wir über Versuchung sprechen, dann denkt man manchmal nur, was die Versuchung uns gibt, was man erwartet, was man bekommt. Dummerweise überlegt man selten, was es kostet. Dass eben Versuchung, wenn man ihr nachgibt, manchmal auch einen Rattenschwanz hinter sich herzieht, über den man sich keine Gedanken gemacht hat, der aber verheerende Auswirkungen haben kann. Und Josef zeichnet aus, dass er das scheinbar gewusst hat. Da liest man von ihm in dem Text weiter: Einmal kam Josef ins Haus, um wie gewöhnlich seine Arbeit zu tun. Von den Sklaven war gerade niemand anwesend. Ach, Entschuldigung, ich bin schon weiter. Das kommt gleich erst, Entschuldigung. In Vers 8 und 9: Mein Herr braucht sich im Haus um nichts zu kümmern. Alles hat er mir anvertraut. Ich habe genauso viel Macht wie er. Nur dich, also die Frau des Potiphars, hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da so ein großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Ich finde, das ist mal ein Wort, was er da sagt. Er weiß nicht nur, dass sein Handeln moralisch nicht richtig wäre. Das sagt er, wie sollte ich vor Gott sündigen? Er weiß auch, dass das Konsequenzen hätte, wenn er das tun würde und es rauskäme. Er hat eine realistische Sicht dafür, was auf dem Spiel steht, wenn man eben der Versuchung nachgibt. Überleg mal, wie es sein kann, dass vernünftige Menschen, die an jeder roten Ampel halten, die sich zweimal oder dreimal am Tag die Zähne putzen nach jedem Essen, die alles richtig machen, manchmal für einen Moment sexuellen Vergnügens alles über Bord werfen, was ihnen wichtig ist. Die manchmal vielleicht ihre Ehe aufs Spiel setzen, ihre Schullaufbahn, ihr Studium, ihre Arbeit, weil sie Dingen nachgeben, die, wenn sie rauskommen, für sie gravierende Folgen haben könnten. Ich möchte dir Mut machen, dir die Konsequenzen der Versuchung bewusst zu machen und das schon jetzt, bevor die Situation kommt. Wenn sie kommt, ist zu spät. Dass man sich einfach überlegt, wie wichtig es ist, was wir haben, wenn wir Gott ernst nehmen, was wir geschenkt bekommen haben, damit ich die richtigen Schritte gehen kann. Auch dazu habe ich euch ein Bild mitgebracht von einem Pastor, der hatte auch einen Schreibtisch, wie die meisten, und hatte an dem Schreibtisch aber die Bilder aufgehängt von seiner Familie, von der Kirche und einen Zeitungsartikel. Und zwar hat er das deshalb gemacht, um sich daran zu erinnern, wenn er an diese Kirchengebäude denkt, für wen er arbeitet, wo Gott ihn hingestellt hat, von seiner Familie, damit er weiß, wen er wirklich liebt, wer ihm am Herzen liegt, was Gott ihm geschenkt hat mit seiner tollen Frau und seinen Kindern, und den Zeitungsartikel, in dem berichtet wurde über einen Pastor, der aufgrund einer sexuellen Affäre seinen ganzen Dienst über Bord werfen musste, weil alles über Bord gegangen ist. Und das hat er nicht gemacht, er hat es deshalb getan, um sich einfach der Kosten bewusst zu sein und der Verantwortung, die er hat. Ich fand das sehr herausfordernd und gut, sich das so einmal deutlich zu machen. Und man lernt von Josef noch ein drittes. Wenn du jetzt weitermachst, such das Weite. Jetzt kommt gleich die Bibelstelle, die ich gesagt habe. Such das Weite. Der Film Forrest Gump ist jetzt schon ein paar Jahre alt, aber eine Szene ist schön, als Forrest mit Steinen beworfen wird von Kindern. Er weiß nicht, was er tun soll. Er ist ja als Autist ein bisschen manchmal mit Situationen überfordert. Dann ruft Jenny ihm zu, lauf, Forrest, lauf. Und dann fängt er an zu laufen durch ganz USA hin und zurück. Aber das ist etwas, was manchmal die Möglichkeit ist, die wir tun sollen. Und das hat Josef getan. Als man in Anführungszeichen auf Stein mit Stein auf ihn geworfen hat, als man ihn versucht hat auf eine Art und Weise, die für ihn schwierig war, hat er gesagt, lauf, Josef, lauf. Und das liest man in einem Text. Einmal kam Josef ins Haus, um wie gewöhnlich seine Arbeit zu tun. Von den Sklaven war gerade niemand anwesend. Da packte sie ihn am Gewand. Komm mit mir ins Bett, drängte sie. Und jetzt kommt es. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihre Hand und floh nach draußen. Wisst ihr, wenn so eine Versuchung dann kommt, dann ist nicht mehr die Zeit zu überlegen. Dann kann ich nicht mehr überlegen, ja, was ist jetzt? Dann ist manchmal auch zu spät zu beten. Dann nützt manchmal nur noch wegzurennen, zu flüchten, das Weite zu suchen. Wenn es um diese sexuellen Dinge geht, steht zum Beispiel im Neuen Testament auch diese Aufforderung, flieht die Unzucht, also nochmal dieses Rennen davon. Aber ich denke auch für alle anderen Versuchungen gilt das, wenn man an eine Situation kommt, wo man nicht mehr anders kann, ist manchmal die einzige Möglichkeit, wegzulaufen. Und dann ist Weglaufen keine Schwäche, sondern ein Zeichen von Mut und Klugheit. Wenn ich weiß, dass der Gegner stärker ist als ich, dann ist es klug, die Beine in die Hand zu nehmen und das Weite zu suchen und nicht zu versuchen, irgendwie damit fertig zu werden. Was hier steht, ist nicht nur bloße Rede, sondern ich habe gesagt, das ist ein Schlachtplan für Christen. Manchmal besteht die Schlacht darin, das Schlachtfeld zu räumen und wegzugehen. Also ich möchte diesen Text zusammenfassen und abschließen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Keiner von uns ist frei von Versuchung. Da ist egal, ob man Theologie studiert hat oder nicht, ob man lange Christ ist oder nicht, ob man jung ist oder alt, ob man Frau ist oder Mann. Versuchungen gehören zu unserem Leben dazu. Die kommen automatisch, weil der Teufel uns in Versuchung führt, weil Gott manchmal unseren Glauben prüft. Und die Frage ist, wie wir reagieren. Und ich möchte dir einfach Mut machen, von diesem, wie Josef das getan hat, dir an ihm ein Beispiel zu nehmen, zum einen Gott zu vertrauen und dann auch konkrete Schritte einzuleiten, um das nicht laufen zu lassen. Jetzt möchte ich die Predigt aber nicht enden damit, sondern ich möchte einfach realistisch enden. Ich denke, unter uns sitzen auch heute Morgen Leute, die der Versuchung auf die eine oder andere Art doch erlegen sind und nachgegeben haben. Ich predige also hier heute nicht, weil ich ohne Versuchung wäre und alles in Ordnung ist und man immer Pastoren keine Probleme hätten, sondern ich möchte als einer reden, der euch einfach Mut macht, wenn ihr in dieser Situation seid, dass ihr der Versuchung erlegen seid, aufzugeben und nicht zu sagen, ich kann nichts machen, ist so alles gelaufen, sondern dass wir dann eingeladen sind, mit diesen Verletzungen, mit unserer Schuld, mit unserem Versagen zu Jesus zu kommen. Einfach zu ihm zu gehen und ihm das zu bekennen. Und wisst ihr, das Tolle an Jesus ist, dass er uns da nicht wegschickt, sondern der freut sich, wenn wir kommen. Der freut sich nicht, weil wir es falsch gemacht haben, aber er freut sich, weil wir seine Gegenwart suchen und von ihm Hilfe erwarten. Und deshalb möchte ich die Predigt mit einem Vers aus 1. Johannes beenden. Da schreibt Johannes, Meine geliebten Kinder, ich schreibe euch, damit ihr nicht länger sündigt. Also man soll eigentlich versuchen, Dinge abzulegen. Aber dann geht der Vers aber weiter. Sollte aber doch einer Schuld auf sich laden, dann haben wir einen, der selbst ohne jede Sünde ist und beim Vater für uns Sünder eintritt, Jesus Christus. Ich möchte einfach Mut machen, dass wir jetzt ein Lied singen, in dem geht es darum, das heißt zwar Majestät, es spricht über die Majestät Jesu, aber spricht auch darüber, dass wir zu Jesus kommen können, mit unserem Versagen, mit unserer Schuld. Lasst uns das Lied singen und danach noch eine Zeit der Stille haben. Vielleicht könnt ihr dieses Lied vom Text, soll ja so immer bewusst singen, aber vielleicht mal auf diesem Hintergrund lesen, wie gehe ich damit um? Majestät.